Hallo und willkommen bei der Fredio.
Hallo.
Hallo.
Ja, im Studio sind Marcel und Mev und ich bin Max.
Hallo.
Jetzt dürft ihr Hallo sagen.
Hallo.
Hallo.
Unser Thema heute ist Wände, beziehungsweise Wände haben Ohren. Es geht nämlich um Abhörtechniken.
Richtig. Wir machen mal eine kleine Durchreise über die Welt der Spionage, kann man fast sagen. Wir reden über verschiedene Mikrofone, über Mikrowellenstrahlen, die Räume abhören, über Lichtleiter, die angezapft werden und
schwingende Mauern.
Richtig, ganz genau.
Unsere Musik ist heute mal wieder frei, mal wieder elektronisch. Recht chillig, also es ist so, ja, easy listening, würde ich sagen.
Vielleicht genau das Richtige für einen Sonntagmorgen.
Links zu unserer Sendung findet ihr, sobald wir sie online gestellt haben, auf unserer Homepage auf ulm.ccc.de/dev/radio. Und da findet ihr auch den Chat, da könnt ihr mit uns chatten. Und einen Stream haben wir auch noch, falls ihr gerade irgendwie euch mit eurem Kabelradio aus dem Sendegebiet bewegt, aus irgendeinem Grund.
Ja. Falls ihr
uns hört, dann hört ihr uns ja schon.
Falls ihr keine Tastatur habt, um chatten zu können, könnt ihr uns natürlich auch im Studio anrufen. Das ist die 0731 9386 299. Also ihr seid willkommen anzurufen.
Ja, dann legen wir gleich los mit ein bisschen Musik. Bis gleich.
If you have it in front of you, if you can see it, then why not? We'll be right back.
Hallo, ich hoffe, ihr seid noch wach und euch hat das Lied gefallen. Ja, die Wände haben Ohren, unser heutiges Thema. Wir wollen über Abhörtechniken sprechen und über Spionage und man fragt sich jetzt erstmal, warum will man überhaupt jemanden abhören? Ja, ganz einfach, man ist neugierig, man will zum Beispiel wissen, was er sagt oder was er macht. Und die einfachste Methode zu gucken, was jemand redet, ohne dass er es mitkriegt, ist zum Beispiel einfach an der Tür lauschen oder durchs Schlüsselloch gucken.
Ja, das ist so, der Klassiker.
Ja, das sind so die Anfänge, wenn man anfängt, irgendwie sowas zu machen.
Also vielleicht kennt ihr das ja irgendwie, so ein Glas gegen die Wand halten.
Ja, genau, das machen Nachbarn bestimmt ganz gern oder das Stethoskop oder so.
Ja, genau, oder mit dem Stethoskop, also... Naja, das ist schon wieder eine fortgeschrittene Technik, würde ich sagen.
Ja, aber Glas ist ja technikmäßig das Gleiche. Du hast halt nur ein cooleres Tool, wenn du ein Stethoskop benutzt.
Ja. Das stimmt auch wieder. Ja, auf jeden Fall. An der Tür lauschen hin und her, das ist meistens relativ unpraktikabel. Und man hört es wahrscheinlich auch ziemlich schlecht.
Und es ist gefährlich.
Und da gibt es hoffenweise bessere Methoden. Da wollen wir jetzt mal euch einige aufzählen. Und zwar, das Einfachste ist, glaube ich, heutzutage einfach ein Handy mit in den Raum schleusen oder so. Das geht schnell und ist einfach, macht ein Handy, das einfach sofort nicht klingelt und rangeht. Das tust du irgendwo in den Raum liegen lassen oder in die Handtasche von dem Kerl. Und dann, wenn du ihn abhören willst, dann rufst du dein Handy an und schon kannst du alles wunderbar aufnehmen, von überall, von der Welt aus. Das ist ganz gut.
Das kennt man ja auch. Also ich habe zum Beispiel häufiger mal gehabt, dass irgendein Freund oder so sein Handy in der Hosentasche hatte, Tastensperre nicht drin und plötzlich hört man halt, wie der durch die Stadt geht und mit Leuten redet und dann so kann man ja schon auf die Idee kommen.
Ja, es macht doch dann sehr Spaß, eine Weile zuzuhören, auch wenn es ein bisschen gemein ist für den, der die Rechnung zahlt.
Also Handy ist halt irgendwie so weit verbreitet, schätze ich mal, oder bekannt, weil das ist so ein Multipurpose-Gerät, jeder hat so ein Teil. Und es hat ein Mikro, es kann aufnehmen, hat meistens noch sogar einen Speicher, also es kann praktisch in seinen Speicher aufnehmen und es kann das Zeug eben dann auch verschicken über die Funkschnittstelle der GSM oder Datendienst oder wie auch immer. Auf einem Handy kann Software laufen, teilweise auch selbstgeschriebene Software, das kommt eben darauf an, was das jetzt für ein Handy ist, wenn das zum Beispiel Java kann oder ähnliches. Dann kann man da auch relativ einfach Software selbst für schreiben, die dann irgendwie Telefonfunktionen ansteuert, wie zum Beispiel mal eben den Hörer abnehmen oder irgendwo drangehen oder irgendwas verschicken oder aufnehmen, wie auch immer. Und deshalb ist das halt für den normalen Benutzer, der jetzt nicht gerade einen Laden in seinem Erdgeschoss hat für Hightech, Spionagespielzeug, ist das halt
sehr günstig, klein und unauffällig.
Ein willkommenes Hardware-Device.
Ja. Früher war man dann vielleicht an Anrufbeantworter gebunden, das gibt es ja auch. Anrufbeantworter haben ja so eine Babysitter-Funktion ganz gerne, mit dem man auch den Raum abhören kann.
Das ist ein weiterer Klassiker. Die funktionieren nämlich meistens auch remote. Das heißt, man ruft bei sich zu Hause an, der Anrufbeantworter geht ran und man tippt irgendeine Tonfolge, man tippt eigentlich eine Geheimzahl ein und die wird dann in Form einer Tonfolge auf den Anrufbeantworter gesendet, der erkennt das und schaltet dann in einen Administrationsmodus. Und da kann man dann entweder den Anrufbeantworter abhören oder die Freisprechen-Einrichtung einschalten. Das ist so ein Feature, das die Anrufbeantworterhersteller eingebaut haben oder viele davon in den besseren Geräten. Das nennt sich dann eben Raumüberwachung oder Babyphone oder ähnliches. Ja. Da kann man eben dann hören, ob sein Baby schreit oder so. Das kann man natürlich auch wunderbar dazu missbrauchen.
Ja, oder der Babysitter Party macht.
Als ich noch klein war, da hatte ich auch mal zu Weihnachten ein Walkie-Talkie geschenkt bekommen. Und das konnte ich dann auch am nächsten Weihnachten ganz gut anwenden. Und bei uns gab es immer so die Weihnachtskonferenz von den Eltern, wo besprochen wurde, wer was kriegt und wie alles geplant ist. Und da war es auch ein großer Spaß, dann beim einem Walkie-Talkie eben mit Tesafilm den Sprechknopf festzudrücken und das ganz unauffällig unter das Sofa zu schieben. Und während dann irgendwie die Eltern im Wohnzimmer gequatscht haben, saßen halt wir, also meine Schwester und ich, dann heimlich in meinem Zimmer und haben halt kichernd gelauscht.
Ja, und hat es funktioniert?
Die Tonqualität war nicht so gut von einem Walkie-Talkie. Es war ein bisschen leise, da hätte man sich vielleicht eine bessere Technik besorgen können.
Habt ihr jemals rausgekriegt, was ihr geschenkt kriegt, so vorher?
Das weiß ich nicht mehr, das ist, glaube ich, schon zu lang her. Wahrscheinlich war es uns zu langweilig, mir von alleine aufgehört zuzuhören.
okay, so ein Walkie-Talkie und so ein Handy und so weiter, das sind jetzt schon, naja, das sind Mikrofone involviert.
Richtig, und
und neben Handys oder eben, ja, Mikrofonen, das ist ja alles so eine Art Wanze. Also das ist halt auch so ein klassisches, Gadget. So eine Wanze besteht im Wesentlichen halt aus einem Mikrofon, aus einer Speichereinrichtung oder eben nicht, ist nicht wirklich wichtig. Oder eben zumindest eine Anbindung nach draußen, also einen Weg praktisch, die gesammelten Daten möglichst unbemerkt nach draußen zu schaffen, also zum Beispiel über Funk.
Und es sollte halt auch möglichst klein sein, also eine Wanze ist halt kein Mikrofon, weil die einfach zu groß und zu auffällig sind. Also die sollten entweder gut zu verstecken sein oder einfach so klein sein, dass man sie nicht sieht.
Ja, in der Wanze ist ein Mikrofon drin.
Ja, aber ich meine jetzt so ein Mikrofon, wie wir zum Beispiel hier im Studio haben.
Ah ja,
das ist jetzt natürlich keine Wanze. Weil
das Mikrofon im Studio ist ungefähr, sagen wir mal, 25 cm hoch. Ja, 30 vielleicht, ja, 25.
Und hängt in so einem Gummigehänge.
Ja, das ist dafür gut, dass die Vibrationen vom Tisch nicht auf das Mikrofon übertragen werden, aber dazu kommen wir noch, weil Vibrationen kann man auch, da kann man auch irgendwie auch sehr viel Spaß mit haben.
Das war eine gute Überleitung.
Nein.
Aber es ging ein bisschen zu schnell.
Kontaktmikrofone. Kommen wir doch zum Thema Kontaktmikrofone. Das ist nämlich auch ein spezialisiertes Mikrofon.
Ja, das wird wahrscheinlich jedem auch schon mal aufgefallen sein. Und zwar, man sitzt in seinem Zimmer und hört irgendwie irgendjemanden labern oder sowas und dann geht man der Quelle nach und dann fällt einem auf, dass das die Heizung ist, die redet. Und zwar,
meine Heizung hat nie geredet.
Meine Heizung redet ständig.
Die hat eine Bodenheizung. Aber.
Was du dazu dir nimmst, solltest du vielleicht
niedriger dosieren.
Ja, genau.
Ich hatte heute eine Tomate. Ja, auf jeden Fall, wo geredet wird...
Tomaten aus Holland oder was?
Wo geredet wird, sind Schallwellen und die breiten sich aus und die bringen nicht nur unser Trommelfell zum Schwingen, sondern auch andere Gegenstände, wie zum Beispiel Fensterscheiben, Wände und auch Heizungen. Und so eine Heizung ist halt eigentlich ein super Empfänger, weil der Schall kann dann super über das Heizungsrohr weitergeleitet werden. Und
das könnt ihr auch mal ganz selber testen, wenn ihr mal irgendwo in eurem Haus, wenn ihr eine Zentralleitung habt, ans Heizungsrohr klopft, dann könnt ihr das eigentlich in allen Räumen hören, wo das Heizungsrohr lang geht, weil diese Heizungsrohrinstallationen Schall einfach super leitet.
Ja, und genauso ist es mit den Fensterscheiben. Und das ist dann schon zum Abhören sehr nett, weil zu Wanzen oder den Handys musst du immer in den Raum rein und irgendwas verstecken oder sowas in Hoffnung, dass du nicht erwischt wirst und wenn du Pech hast, musst du es dann auch wieder rausholen. Und das mit den Heizungen ist echt nett oder das mit den Fensterscheiben. Da tust du irgendwo woanders, bei den Nachbarn oder so, dein Mikrofon oder deine Wanze oder dein Aufnahmegerät installieren und schon kannst du alles schön mithören, obwohl du relativ weit vom Raum entfernt bist.
Man kriegt halt auch einen Haufen Störgeräusche rein. Das ist eine andere Sache. Wenn du so, also du sagtest ja gerade Nachbar, dann gehe ich davon aus, dass es kein extra anderes Haus ist, sondern dass die Heizungsinstallation irgendwie so sich halt durch das Gebäude durchzieht und das ist dann so ein Wohnhaus und da wird ja überall geredet und überall Geräusche gemacht und da muss man dann das wieder rauszufiltern, ist dann schon wieder eine eigene Schwierigkeit.
Wobei man da glaube ich auch relativ gut sein kann. Also so die Tricks mit dem Wasser laufen lassen oder so, das ist dann nicht so die wahre.
Ach so, nein, also wenn ihr irgendwie, während ihr eure geheimen Sachen austauscht, euren Wasserhahn anstellt und eure Dusche und so, wie das in manchen Filmen so gezeigt wird, das hilft unserer Meinung nach nichts.
Man kann, also ich glaube schon, dass das Rauschen einen gewissen statistischen Wert hat oder so. Ich weiß nicht, ob es wirklich weiß ist oder so. Und das kann man garantiert rausrechnen.
Selbst wenn es weiß wäre, könntest du es rausrechnen. Was? Weil es ist weiß.
ja. Was auch noch prinzipiell nicht schlecht funktioniert, ist einfach andere Stimmen zu haben oder sowas, dass man irgendwelchen Lärm hat. Das funktioniert eigentlich dann schon. Nur worauf man verzichten sollte, ist nicht einfach irgendwie ein Radio anstellen und seine Lieblingsmusik spielen, weil sobald man die Lieblingsmusik hat, dann kann man sie auch wieder rausrechnen. Aber wenn das dann irgendwie, sag ich mal, zufällige Geräusche sind oder so, dann wird das schon sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn man noch leise redet, dann verschwindet das ziemlich gut im Rauschen.
Das Problem mit zufälligen Geräuschen ist eben immer, dass du damit halt nur andere zufällige Geräusche zuverlässig überdecken kannst. Weil die Stimme ist halt nicht zufällig. Dann suche ich eben in diesem zufälligen Muster, in diesem Rauschen, in diesem Weißen von mir aus, nach nicht zufälligen Geräuschen. Nämlich nach etwas, was sich ja wie eine Stimme, was eben die Eigenschaften hat. Ich meine, ich kenne mich damit dummerweise ein bisschen zu wenig aus, wie man Stimme aus weißem Rauschen rausbekommt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es funktioniert.
Ja, am besten ganz leise sprechen oder die Information für sich behalten.
Lass uns einfach nicht mehr über Rauschen, sondern über Kontaktmikrofone sprechen.
Wir könnten noch gleich zum nächsten Mikrofontyp übergehen, zu den
Richtungen. Nein. Wir müssen ja noch erklären, was Kontaktmikrofone sind. Weil außer sein Ohr an das Heizungsrohr zu halten, so ein Kontaktmikrofon ist halt ein kleines Mikrofon, das klebt man halt so an das Rohr dann ran oder an die Fensterscheibe von außen. Ja. Da muss man eben nicht drin sein, sondern man pappt es von außen an die Fensterscheibe oder an irgendwas anderes, was in Schwingung versetzt werden kann.
Da ist dann meistens auch noch ein Verstärker drin.
Möglichst unelastisch sein quasi, dass das so mitschwingt.
Ja, also die Membran quasi von dem Ding ist dann die Heizung oder die Fensterscheibe prinzipiell.
Ja. Okay, wollen wir ein bisschen Musik spielen und dann noch über...
Ich hätte eigentlich ganz gerne noch was zu den Richtmikrofonen gesagt, weil okay. Das passt zu dem Thema Verstärken, was du vorhin gesagt hast, also mit Stimme raushören. Also Richtmikrofone sind Mikrofone, die von der Entfernung her aus ablesen. Und da gibt es auch verschiedene Typen. Also der klassische ist erstmal der Parabolspiegel, das kennt jeder. Der Parabolspiegel ist relativ schwer anzuwenden, weil...
Naja, wir müssen erstmal erklären, weil vielleicht nicht jeder weiß, was ein Parabolspiegel ist. Also so ein Parabolspiegel hat halt die Eigenschaft, dass... er sieht so aus wie eine Satellitenschüssel, weil das ist nämlich auch ein Parabolspiegel, dass ihr mal ein Bild vor Augen habt. Und er hat eben die Eigenschaft, dass parallel eintreffende Strahlen, also die praktisch genau auf den Parabolspiegel zugehen...
Von vorne sozusagen.
Von vorne sozusagen, genau. So von dem Spiegel zurückgeworfen werden, dass sie sich alle in einem gemeinsamen Punkt treffen. Und da ist dann das eigentliche Mikrofon oder der Abnehmer quasi. Genau. Und der bekommt praktisch besonders stark die Tonsignale, die direkt von da kamen, wo man den Spiegel hin ausgerichtet hat. Also normalerweise, wenn ihr an Satellitenschüssel denkt, richtet ihr die Satellitenschüssel auf den geostationären Satelliten aus, der praktisch immer da ist und deshalb muss sich die Schüssel auch nicht bewegen. Genau, und er sendet praktisch in eure Schüssel und sie empfängt eben genau das, was aus dieser Richtung kommt und nicht aus anderen Richtungen von anderen
Richtungen. Richtig, denn die Schallwellen, die aus ein bisschen anderen Richtungen kommen, die werden durch den Spiegel so abgelenkt, dass sie woanders landen, teilweise auch wieder rausfliegen oder sowas.
Und dann gibt es noch die Strahlen, die ganz von der Seite kommen, die den Spiegel praktisch gar nicht treffen, sondern nur das Mikrofon. Die werden halt dann bei solchen Abhöreinrichtungen gedämpft, eben durch entsprechende Isolationsmaterialien, die man an der Seite eben anbringt. Oder die fallen einfach nicht wirklich so ins Gewicht, wenn nicht gerade wirklich laute Nebengeräusche da sind, weil das Signal von vorne viel stärker ist.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Spiegel relativ empfindlich sein sollen, gerade wenn das Ziel sich irgendwie bewegt oder so, und dann ist es schwer, diesen Brennpunkt quasi zu treffen.
Ja, das hast du schon erwähnt, deshalb ist es ziemlich schwierig, das anzuwenden.
Und da gibt's jetzt noch eine zweite Klasse von Richtmikrofonen, die sind dann ein bisschen einfacher.
Und auch viel günstiger.
Richtig.
Die findet ihr zum Beispiel in eurer DV-Kamera, also in eurer kleinen, mit dem man halt so Home-Videos dreht.
Teilweise aber auch in etwas luxuriöseren Walkmans oder so, die auch eine Aufnahmefunktion bieten. Die haben teilweise auch so Dinger drin.
So Diktiergeräte und so ein Zeug, ja. Habe ich schon gehört, dass die das haben.
Da gibt es auch, also ich kenne zwei Mechanismen. Der eine Mechanismus, Strahlen nur aus einer Richtung zu kriegen, ist der, dass man quasi zwei Membranen hat, so wie beim Ohr. Und wenn der Schall schräg kommt, dann trifft er auf einer bestimmten Membran zuerst auf und nicht auf der anderen. Daraus kann dann also rausgerechnet werden, von wo der Schall kam. Man nimmt dann nur den, der genau von vorne aufgetroffen ist, sprich wo beide Membranen gereizt worden sind. Und dann gibt es noch diese Röhrenmikrofone bzw. Resonanzröhrenmikrofone. Das ist dann auch noch so ein einfaches Prinzip, nur die Schallwellen von vorne zu kriegen. Und zwar, das hat bestimmt auch schon jeder ausprobiert, das ist einfach eine Röhre vom Mikro.
Ja, wenn ihr mal so eine Klorolle, ist vielleicht ein bisschen zu kurz, aber so eine Haushaltsrollenrolle, Papprolle von innen nehmt mal an euer Ohr haltet, dann bekommt ihr auch die Geräusche von der Quelle, wo ihr gerade drauf zielt. Ja. Die bekommt ihr auch besonders laut
und das auf der Seite klingt dann meistens ein bisschen gedämpft oder dumpf.
Genau. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass das keine Pappe ist, sondern eben Material, das wirklich den Schall isoliert, so Schaumstoffzeug oder so, mit was Studios isoliert sind, unseres hier zum Beispiel, dann bekommt ihr natürlich noch wesentlich weniger Einflüsse von der Seite. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr da nicht euer Ohr reinsteckt, sondern ein relativ empfindliches Mikrofon, dann könnt ihr das natürlich auf richtig empfindlich stellen und ohne fürchten zu müssen, dass ihr einen Haufen Rauschen oder so von der Seite reinbekommt. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen.
Und was da noch ein Vorteil drin ist, man sieht diese Resonanzröhrenmikrofone gerne mit so mehreren Röhren, die unterschiedliche Längen haben. Denn diese Röhren haben den Vorteil, haben die Eigenschaft, dass sie in Abhängigkeit von ihrer Länge bestimmte Töne, sag ich jetzt mal, oder Schallwellen verstärken. Das heißt,
Frequenzen.
Frequenzen, genau. Das heißt, wenn die Röhre lang ist, werden tiefe Frequenzen verstärkt und wenn sie kürzer ist, werden halt höhere Frequenzen verstärkt. Und was man dann zum Beispiel ganz gerne macht, jetzt komme ich wieder zum Stimme aus dem Rauschen hören, man benutzt Röhrenlängen, die die Frequenzen der menschlichen Stimme verstärken. Das heißt, Autogeräusche und Presslufthammer werden wegen der ungünstigen Röhrenlänge weniger verstärkt als eben dann die menschliche Sprache. Und das ist, da kann man dann vielleicht auch nochmal einiges machen.
Diese ganz kleinen Richtmikrofone, habe ich gelesen, funktionieren auch so, dass du so ein besonderes Material hast. Das besteht aus sehr vielen kleinen Röhrchen, also ganz vielen kleinen Röhrchen nebeneinander, die eben auch aus schallisolierendem Material gemacht sind. Und das setzt dann die Technik, die du am Anfang erwähnt hast, noch zusätzlich mit ein, die mit den mehreren Trommelfellen, sodass du eine Addition der Effekte praktisch hinbekommst und eine gute Qualität auf sehr, sehr kleinem Raum praktisch erzielen kannst. Und das ist dann auch das Zeug, das sie so in Diktiergeräte eingebaut haben und in so Camcorder. Das war vorher das Wort, das mir nicht eingefallen ist.
Okay, jetzt haben wir nicht viel geredet.
Machen wir noch ein bisschen Musik. Viel Spaß, bis gleich.
It's 10 minutes past curfew. Why are you still up? We'll
Hallo, hier sind wir wieder. Ihr seid bei der Freddio gelandet auf FreeFM 102,2 oder bei uns im Stream, aber das wisst ihr dann wahrscheinlich. Unser Thema heute ist...
Die Wände haben Ohren.
Ja, genau. Es geht nämlich um Abhörtechniken.
Ja, Leute belauschen, ohne dass sie es merken.
Wir haben gerade ein bisschen über Mikrofone geredet, was es da so für Spielereien gibt, wie man Geräusche, die aus einer bestimmten Richtung kommen, besonders gut aufnehmen kann. Mhm. Und das war so Akustik, also das war viel mit Schallwellen und so. Und da, ja, das kann man auch verbessern.
Richtig, und zwar nutzt man da eine Eigenschaft, die ich schon die wir schon bei den Kontaktmikrofonen mit dem Heizungsrohr erzählt hatten. Und zwar, wie schon gesagt, wo gesprochen wird, sind Schallwellen, und die Schallwellen bewegen nicht nur unser Trommelfell, sondern auch die Fensterscheibe ist da ein gutes Stichwort. Und zwar besteht die Möglichkeit, mit einem Laser, mit einem besten eine Farbe, die man nicht sieht, auf die Fensterscheibe zu zielen, im flachen Winkel. Und wie wir das Licht kennen und in Physik gelernt haben, wird dieser Laserstrahl reflektiert von der Scheibe. Und man nimmt jetzt diesen Reflexionspunkt auf. Und wenn jetzt einer in dem Raum quatscht, dann vibriert die Scheibe und dadurch verändert sich dieser Reflexionspunkt. Und man kann dann mit dem Laser also den Raum abhören, indem man guckt, wie dieser Lichtpunkt, sage ich mal, von dem Laser, der auf die Fensterscheibe gerichtet war, wackelt.
Und das muss natürlich kein Laser sein, der im sichtbaren Bereich.
Ja, das wäre ganz geschickt, wenn man nichts sehen würde, richtig. Also Infrarotbereich oder UV-Bereich oder keine Ahnung was.
Wir haben uns gestern überlegt, ob es was bringt, die Vorhänge zuzuziehen. Ja, was richtig. Uns dann eingefallen ist, dass die Vorhänge ja innen sind und nicht außen, deshalb hilft das wohl nicht so viel.
Das Rollo würde wahrscheinlich funktionieren, wo da auch schon ziemlich viel dabei ist.
Das Rollo hat halt wieder das Problem, dass es ziemlich unelastisch ist. Das heißt... Das schwingt wahrscheinlich auch mit ein bisschen. Ja, zwar nicht, das dämpft wahrscheinlich ziemlich gut, aber...
Was wollte ich noch sagen? Ja, Doppelfenster sind auch schon ein bisschen ein Hindernis, aber wie sehr, weiß ich nicht.
Ich glaube nicht sehr. Ja. Wenn du mit einem, nehmen wir unser gutes altes Glas, wenn du das mal gegen ein Doppelfenster hältst und dann mal hörst oder so, da hörst du auch.
Also ich habe noch nie versucht, jemanden am Fenster zu belauschen, dem ich da mein Ohr reingedrückt habe. Naja, aber...
Tja, dann wird's aber Zeit.
Hat jemand ein Glas hier? Ja, auf jeden Fall.
Könnt ihr mal rauslaufen vors Fenster und gucken, ob wir uns... Ihr könntet rauslaufen vors Fenster und dann berichten, ob ihr uns gehört habt im Studio. Nee, also, wenn ihr was dazu sagen wollt, dann kommt doch einfach in den IRC. umtc.de/dev/radio/chat, glaube ich. Beziehungsweise irc.bn-ulm.de, Channel Dev Radio. Oder ruft uns an 0731 938 6299. Die Telefonnummer steht auch nochmal auf unserer Homepage.
Richtig. Man kann nicht nur mit Lasern die Schwingungen aufnehmen. Da gab es noch eine ganz lustige Geschichte aus dem Kalten Krieg, so 60er, 70er Jahre. Und zwar haben die Russen, waren es glaube ich, einer amerikanischen Botschaft in Moskau.
Die amerikanische Botschaft in Moskau, genau.
Den haben sie... nettes Geschenk gemacht, und zwar es war irgendwie so ein Wandbild oder sowas in der Art.
Relativ kunstvoll soll das gewesen sein, also so riesig und sah wertvoll aus.
Richtig, und die Leute haben, also die Amerikaner haben es halt gecheckt und haben nichts dran finden können, also keine Wanzen, nichts Elektronisches und war halt ein ganz normales Bild. Naja, und dann irgendwann ist denen mal aufgefallen, dass irgendwie die Botschaft irgendwie mit Mikrowellenstrahlen ausgesetzt war.
Ja, die wurde halt bestrahlt, irgendwie richtig. So gezielt.
Und zwar war dann Folgendes. Hinter dem Bild war ein ganz normaler Hohlraum, also wie es bei Bildern öfter ist. Aber die Leinwand, sage ich mal, die war metallbeschichtet. Also das war mit metallener Leinwand. Und wenn jetzt jemand in einem Raum gesprochen hat, dann haben, so wie die Fenster, hat dann diese Leinwand eben geschwungen. Und wie die Glasscheibe für den Laser ein Spiegel ist, so war diese Leinwand eben für diese Mikrowellen ein Spiegel. Und man konnte dann dadurch über die Mikrowellen diese Modulation in dem Reflexionsstrahl abhören. Und das hat ganz gut funktioniert.
Das hat so gut funktioniert, dass es da sogar ein Patent für gibt, was ich jetzt auch mal auf unserer Webseite verlinkt habe, in der Sendungsbeschreibung. Könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das irgendwie interessiert, sowas mal selber zu bauen oder so.
Ja, wobei das Patent funktioniert noch ein bisschen anders. Da ist noch irgendwie ein kleiner Unterschied dabei. Und zwar, ja, nicht wirklich ein Unterschied, aber die Technik, die die Russen verwendet hatten, war die, dass man quasi eine Antenne einbringt. Also man guckt, dass ein Metallstück reinkommt, ein gezieltes, und das strahlt man irgendwie an. Und das Patent ist so ein bisschen anders. Das nutzt nicht irgendwelche speziellen Antennen, die bestimmte Größe haben oder sowas, um das in den Raum reinzuschmuggeln, sondern die strahlen, bestrahlen eben, fluten den Raum quasi mit den Mikrowellenstrahlen und nutzen halt dann die ganzen Metallgegenstände, die sowieso drin sind, also Knöpfe an Klamotten und keine Ahnung, was es da noch so an Metall im Haus gibt, und fangen das dann auf. Naja, wie gesagt, Patent.
Na, habt ihr irgendwelche Metallgegenstände in eurem Zimmer stehen?
Bomben.
Ja, denkt mal drüber nach. Hallo, ihr seid bei der Fredio gelandet. Heute geht es um Abhörmaßnahmen. Und Marcel ist im Chat.
Ja. Richtig.
Genau. Und
ich bin euer Chatbetreuer quasi, also genau, ich antworte euch da auch eifrig.
Und sind irgendwelche Fragen im Chat, Marcel?
Ja, da war gerade eben was. Das war von PZWAC. Der wollte noch wissen, wie es denn ausschaut, ob bei diesem Lasermikrofon quasi zwei Wartungstrupps da stehen müssen. Die einen von der einen Seite, die dann das Signal rausschicken. Und wenn das reflektiert wird, landet sie auf der anderen Seite. Hat er recht?
Das richtig, das ist auch einer der Nachteile. Also schön vom Laser, von diesem Laserrichtmikrofon, wie man das nennt, Laserreflektionsmikro oder sowas, keine Ahnung, habe ich jetzt gerade vergessen, ist ja egal. Der Vorteil ist, dass du es halt aus weiten Strecken machen kannst, auf weite Strecken. Das heißt, du sitzt irgendwo in der Pampa und guckst nur drauf und es reicht schon. Der Nachteil ist, wie schon gesagt, das heißt also schön Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und du musst halt halt dann zwei Räume anmieten und beide müssen freien Sichtkontakt haben.
Das ja, ich glaube, je größer der Winkel ist, also je offener der Winkel ist quasi, desto besser, also desto mehr Ausschlag hast du halt von deinem...
Ja, müsste stimmen.
Ich meine, wenn das ganz parallel ist, dann hast du einfach gar keinen Ausschlag. Ich meine, wenn der Einfallswinkel, also wenn es halt, wenn die Strahlen halt parallel ist, also wenn der Strahl genauso auf der durch denselben Strahl wieder zurückkommt, wo er losgesendet wurde, ich habe halt Schwierigkeiten, das sprachlich zu artikulieren. Ja, aber brauchst du wirklich zwei Trupps? Ich meine, du hast ja einen Laser, den kannst du ja liegen lassen.
Ja, du musst ihn schon irgendwo liegen lassen. Das ja. Ist ja die Sache. Und kannst ihn schon irgendwo auf den Baum legen oder so.
Meinst du, das wird geklaut ausrichten. Oder was?
Ja, da muss schon einer dabei sein. Es steht zumindest ein Gerät auf der einen Seite. Und das kann schon mal auffällig sein. Aber es geht auch wieder weiter weg. Günstig ist halt dann zum Beispiel gegenüberliegendes Haus oder so. Oder auf dem Dach. Und das muss halt dann entsprechend auf der anderen Seite auch einer sein.
Ja, ich würde sagen, ihr schaut einfach mal aus eurem Fenster. Und wenn euch was Verdächtiges auffällt, dann ruft ihr uns einfach an. Und zwar unter 0731 9386 299.
Ich wiederhole es nochmal. 0731 9386 299.
Die kann man auch notfalls immer noch auf unserer Homepage nachlesen. Unter ulm.ccc.de/dev/radio.
Ja, genau.
Ja, gut. Wollen wir noch ein bisschen was zur Telekommunikation machen? Abhören?
Zur Reflexion? Wolltest du dann noch was erzählen?
Ja, Reflexion habe ich schon alles okay. Erzählt, was mir so einfällt.
Wenn euch noch was zur Reflexion einfällt, dann sagt es uns doch bitte im Chat oder so.
Dass man alles reflektieren könnte. Ja, genau.
Telekommunikation, das ist ja... Ja, das ist ja... Das ist ja... Da
ganz
kriegt
neuer
man ja
Ansatz.
So als ist Nerd, ja, da... Eine Gänsehaut.
Also, bis jetzt war es immer so, dass wir...
Telekommunikation ist eine tolle Sache.
Ja, es eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Bis jetzt war es immer so, dass wir die Leute direkt überwacht haben. Das heißt, wir haben auf den Raum geguckt, wir hingen dabei und keine Ahnung was. Und bei Telekommunikation möchte man quasi den Transportweg irgendwie abhören. Oder ja, wenn jemand telefoniert oder mit dem Handy oder mit dem Festnetz oder... irgendwie anders, dann musst du nicht mit dem Mikrofon ihn abhören, weil das eventuell umständlich ist, weil er sich schnell bewegt, sondern du hängst dich irgendwie in eine Telefonleitung. Das heißt, wird wahrscheinlich immer noch gemacht, du kannst Kupferadern anzapfen.
Ja, also die einfachste Methode ist halt einfach straightforward. Man gräbt ein Loch, buddelt das Telefonkabel aus und piekst die entsprechende Ader an.
Und hängt dann da einen Hörer dran, wenn es analog ist.
Ja, und eine Wählscheibe. Dann kann man auch noch telefonieren.
Aber wo tue ich die ganze Erde dann hin, von dem Loch?
Wo ist daneben noch ein Loch?
Ein neues Loch.
Und tust da rein.
Na, stimmt, ist eine gute Idee.
Nee, also das wird natürlich, das wird gemacht oder wurde gemacht, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, so eine Kupferader einfach anzustechen und mit einem Messgerät einfach zu messen, welche Ströme da gehen und das eben entsprechend wieder in akustische Signale umzuwandeln. Also Telefonhörer anschließen funktioniert vermutlich nicht.
Beim Analogen könnte es schon funktionieren, aber ich weiß nicht, wie es mit den Verlustdingern ist. Und man kann es zumindest mal probieren, weil...
Wir wollen niemanden dazu auffordern, irgendwelche Telefonkabel zu beschädigen.
Wenn man ein eigenes Telefonsystem hat...
Also ihr könnt euer eigenes anpieksen.
Nicht mal das, glaube ich. Dass
die
du
letzte
darfst,
Meile auch nicht?
Nee, ich glaube nicht. Du darfst, ich weiß nicht, also früher war es so, dass du diese Postinstallation nicht manipulieren dürftest.
Richtig, da waren die Stecker auch fest installiert.
Ich glaube, das ist einfach... bisschen gelockert, aber im Wesentlichen immer noch so, dass du nicht an irgendwelchen Telefonkabeln rumfummeln solltest.
Okay, dann glaubt uns einfach und lasst die Finger am besten davon. Nicht, dass wir nachher die Bösen sind.
Ja, wie die Bösen das früher machen konnten. es gibt ja so Verteilerdosen fürs Telefon. Im Haus werden die meistens sein oder in größeren Wohngegenden stehen die wahrscheinlich um die Ecke. Und wenn man dann schon so neugierig ist, dann kann man auch mal so einen Kasten aufmachen, gucken, welche Leitung zu dem entsprechenden Kerl kommt und da mal Mäuschen spielen. Und mit digitalen Kupferkabeln kann man, wie du schon gesagt hast,
nochmal, wir wollen irgendwie niemanden auffordern, irgendjemand anderen auszuspionieren. Wir wollen eigentlich nur eure Sinne schärfen und euch ein bisschen paranoid machen, damit ihr praktisch ein offenes Auge habt. Wenn ihr zum Beispiel an eurem Telefon irgendwie so ein Kästchen hängt oder es seht oder so ein Draht, das da irgendwie rausgeht, so in eurem Hausverteiler im Keller, der da nicht hingehört, dann wollen wir einfach, dass bei euch irgendwie so eine Alarmglocke, so eine kleine losgeht.
Bei uns im Flur hängt so ein kleiner Kasten, so ein weißer Kasten an der Wand und da steht Datensammler drauf und sonst nichts.
Ja genau, wenn ihr sowas zum Beispiel bei euch findet, ja, dann ruft uns an und erzählt uns das. Das interessiert uns nämlich auch brennend.
Was ein Datensammler ist.
Also wenn ihr bei euch auch einen Datensammler habt.
Übrigens aus dem IRC kam nochmal von MK die Anmerkung, dass das mit dem Laser auch parallel ginge. Und da hat er als Stichwort den Michelson Interferometer oder
so. Ich glaube, während der nächsten Musik gucken wir da einfach mal danach.
Ja, vielleicht noch ein bisschen Informationen zu sammeln, vielleicht noch was nachtragen.
Ja.
Zu Telefonleitungen anzapfen würde ich gerne noch ein paar Sachen sagen. Also, wenn man Kupferadern werden ja langsam altmodisch und man tendiert, glaube ich, auch gerade bei großen Verbindungen dazu, irgendwie diese Lichtleiter zu verwenden, oder macht man auch schon.
Die kann man natürlich auch anzapfen. Man piekst da jetzt nichts rein, aber da geht ja Licht durch und dieses Licht geht da auch so ein bisschen verloren, also das geht da nicht ganz verlustfrei durch. Und dieses minimale Restlicht, das kann man verstärken.
Es gibt auch mehrere Patente. Die meisten waren so, dass du das Licht abzapfst teilweise, aber die Stelle kann dann merken, dass ein höherer Verlust in der Lichtleistung, sag ich mal, drin ist. Das heißt, man merkt, dass man überwacht wird. Aber dieses Schöne mit dieser Restlichtverstärkung, was der Markus da gesagt hat, das ist auch ein Patent von der T-Com, soweit ich weiß. Da merkst du halt nichts. Du hast immer einen gewissen Verlust und den benutzen sie, um ihn halt so zu verstärken, dass du das Signal wahrscheinlich komplett, aber das sage ich nur mit Vorsicht.
Haben wir da einen Link dazu?
Den Link habe ich nicht mehr gefunden. Ich kann mich ja mal anstrengen und den suchen, dann kann man den nochmal reintun. Ich
schreibe mach das auf. Doch mal.
Genau. Und das geht dann auch und geht sogar noch dann viel besser als Kupferkabel, ehrlich gesagt. Weil da merkt das dann wirklich keiner. Bei Kupferkabeln kannst du sicher auch noch irgendwie eine andere Kapazität merken oder so.
Und wenn du Glück hast, ist es sogar schon digital. Und da, also ich sag deshalb, wenn du Glück hast, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es so Scherze gibt. Also ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, irgendwelche akustischen Signale durch einen Lichtleiter zu transportieren und dann darüber wieder irgendwelche Daten zu modulieren. Das gibt's hundertprozentig. Aber wenn man das nicht hat und eben Glück hat, dann kann man gleich die Daten auch direkt mitlesen, ohne irgendwelche riesige Umwege.
Und das zweite Ding, wo wir schon bei Telefon waren, wie wir vorhin schon gesagt haben, werden Handys immer beliebter. Und jeder telefoniert ohne Angst mit seinem Handy überall und alles Mögliche.
Weil wir wissen ja, GSM ist verschlüsselt.
Richtig. Und das kann man auch sehr schwer, sehr schwer knacken, wenn überhaupt.
Ja gut, wir wollen es ja auch gar nicht knacken eigentlich, weil das interessiert uns eigentlich gar nicht, das kostet nur Zeit.
Richtig.
Wir wollen ja nur mithören.
Genau, und da gibt's den sogenannten IMSI-Catcher, heißt das. Das gibt so zwei Firmen, die haben da, also ich kenne zwei Firmen, die haben da Patente drauf. Die eine heißt Rode und Schwarz, glaube ich, die hat da so ein Gerät.
Haben wir dazu einen Link?
Zu den IMSI-Catchers habe ich einen Link, das ist eine Seite, da steht noch mehr darüber.
Marcel, stell ich über
die Funktionsweise. Und zwar ist es ein ganz nettes Gerät. Handys haben nämlich, also es gibt ja die Zellen, da gibt es diese Sendemaste und die decken eben die ganze Empfangsfläche ab. Und wenn du ein Handy hast und möchtest telefonieren, dann sucht sich das Handy eben den Sendemast, der am stärksten sendet und sendet damit auch die beste, ich sag jetzt mal, Qualität oder Verbindung.
Ja, die stärkste Qualität. Signalstärke.
Also richtig. Und jetzt ist man da so auf die Idee gekommen, dass man sich einfach selber so einen Sendemast besorgt, so einen kleinen. Das Ding ist irgendwie computergroß, spielt Basisstation und du setzt dich einfach ganz unauffällig in ein Auto und fährst dem Kerl hinterher, der telefoniert und wenn er anruft, dann guckt das Handy eben, welche Basisstation ist die beste. Und, ach super, die hinter mir sendet, wunderbar. Und dann verbindet sich eben das Handy zu dieser Basisstation und dann können sie auch ihre Schlüssel austauschen und sich ganz lieb haben und richtig schön miteinander kommunizieren. Und der IMSI-Catcher dann, der hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, so wenn er im Man-in-the-Middle-Modus läuft, dieses Gespräch mit einem, ja, mit einem weiteren Handy quasi an eine richtige Basisstation weiter zu
Ja, es sitzt praktisch in der Mitte und vermittelt halt.
Richtig.
Und das echte Handy, also das Handy, das abgehört wird, ja, das connect sich da treu doof hin und es fühlt sich auch so an, als sei das eine echte Basisstation, es kriegt da keinen Unterschied mit.
Man in the Middle.
Und genau, typisches, klassisches Man in the Middle. Und dieser Man in the Middle, Mallory im Übrigen, der kann das dann alles unverschlüsselt mitlesen. Weil seine Basisstation verschlüsselt er mit dem Handy und er verschlüsselt dann wie normales Handy mit der echten Basisstation und auf seinem Computer dazwischen ist es einfach unverschlüsselt.
Wobei es beim IMSI-Catch dann auch gewisse Grenzen gibt. Also wenn ich das recht überblickt habe, kann derjenige, der IMSI gecatcht wird, nicht angerufen werden, sondern nur Telefonate abgehen lassen. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Also, aber es müsste so sein, weil derjenige, der IMSI gecatcht wird, ist ja dann nicht mehr wirklich im echten Netz vorhanden, sondern in diesem Pseudonetz.
Ja, ich denke auch.
Da gab es so Sachen.
Das kommt aber eventuell auch darauf an, wie gut dieser IMSI-Catcher nun Features weiterleitet oder wie gut er das jetzt unterstützt.
Also ich
könnte schon funktionionieren, theoretisch. Also technisch wäre es machbar.
Ja, auf jeden Fall ist es ganz nett, aber es wird noch ein bisschen von der deutschen Regierung her wird ein bisschen gezögert, diese Teile zu verwenden. Da gab's so ein paar sehr große Skeptiken, weil Behörden das gerne machen wollten oder vielleicht sogar schon gemacht haben. Das weiß ich nicht mehr. Steht alles in dem Link, den ich...
Da sind jetzt auch zwei Links online auf unserer Homepage, beide zu IMSI-Catchern.
Ja, wir denken ein bisschen drüber nach, ihr denkt ein bisschen drüber nach und dann
eine Musik.
Hören wir uns gleich wieder. Thank you.
So, willkommen zurück zu Def Radio, dem chaotischen Radio hier in Ulm und Umgebung.
Ja, wir sind der Chaos im Äther.
Ja, das ist mein Titel. Ja, ich bringe jetzt einfach
mal... Sagt dich der Chaos? Oder sagt dich das Chaos?
Ich glaube, er sagt es der.
Oh je, wir sind das Chaos im Äther.
Ja, ich bringe noch einen Nachtrag zu diesen IMSI-Catchern. Die haben nämlich zwei Modi. Einmal diesen Man-in-the-Middle-Modus, den quasi Mev eben ausführlich geschildert hat. Aber die haben noch einen...
Fun-Modus.
Fang.
Ein Fun-Modus?
Nein, Fang, so wie Catch halt. Und der ist meistens kurz, nachdem sich die Handys jeweils in der Basisstation eingeloggt haben. Und in diesem Modus sind die halt auch nicht in der Lage zu telefonieren oder so. Und da wird halt die E-Mai ausgelesen. Und die E-Mai, das ist eine einzigartige Identifikationsnummer für jedes Handy. Sprich, man kann da halt Karte reinstecken, wie man möchte. Und die hat halt immer das gleiche, die gleiche Nummer. Und das ist halt dafür da, weil angeblich jedenfalls Kriminelle immer mehrere Prepaid-Karten oder so mit sich führen. Dann schnell wechseln und dann haben sie nämlich plötzlich eine andere Nummer. Und telefonieren aber halt immer noch vom gleichen Handy aus. Und das ist halt dafür da, um die Leute dann trotzdem eindeutig zu identifizieren, auf anhand des Handys eigentlich.
Das sind aber dann ziemlich dämliche Kriminelle, die die Karten wechseln, nicht die Handys.
Richtig, habe ich mir auch gedacht, aber...
Egal.
Man muss halt...
Wir tun es trotzdem.
Ja, bei der jetzigen wirtschaftlichen Lage muss man sparen. Ja, okay. Also nach Rechtfertigung der Regierung würde dieser Modus nur bis zu 10 Sekunden dauern. Das heißt, also es werden halt so als Argumente werden halt angebracht, dass zum Beispiel kein Notruf funktioniert in dieser Zeit, weil halt wirklich niemand, der in diesem Netz ist, dann telefonieren kann. Aber nach Regierung dauert das auch nur 10 Sekunden und das sei ja vernachlässigbar bei den Zuverlässigkeiten der Netze hier.
Ja, also wegen Notruf würde ich mir in diesem 10-Sekunden-Bereich ehrlich gesagt keine Sorgen machen. Vor allem, wenn ich sowieso gerade von der Polizei überwacht werde oder sowas in der Art. Von irgendjemand anderen.
Ja, aber das, genau das ist ja der
Fakt. Wenn ich das wüsste, würde ich sowieso verschlüsselt kommunizieren.
Und genau das ist ja der Fakt. Du kannst ja auch als Unschuldiger quasi in dieser Basisstation gefangen sein. Also ist ja halt nicht nur der Kriminelle drin, sondern halt auch jeder, der sich zufällig in der Nähe aufhält.
Stimmt, das ist...
Stimmt, das war schon auch in dem Dokument drin, was wir da gelinkt haben.
Haben wir das schon? Ist das schon online?
Ja, das ist schon online.
Super.
Genau. Na gut, Überwachung. Telefone abhören ist vom großen Interesse und
ja, heutzutage... Aber wir sind ja alle Computer und so. Richtig. Und jetzt müssen wir auch mal was über Computer erzählen.
Und gerade mit E-Mails und was man alles... Sowieso, man macht alles am Computer, sind Computer... auch in den Fokus der Überwachung gerückt oder waren schon eigentlich da schon ziemlich lang drin, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall, da lässt sich auch einiges machen.
Nämlich zum Beispiel, also gut, oh Gott, wo fange ich nur an? Nein, fangen wir mal ganz einfach an. Also wir reden jetzt nicht über Abstrahlung oder irgendwelche anderen Voodoo, elektromagnetisches Zeug, Todesstrahlen oder ähnliches, sondern... wir reden einfach mal über die Tastatur.
Richtig.
Die Tastatur macht nämlich, also...
Klack.
Ja, die macht Klack. Genau, die macht nämlich Lärm, wenn man drauf tippt. Ja, genau, das ist jetzt eine Tastatur gewesen.
Richtig. Gewesen.
Und dieses Klack kann man natürlich aufzeichnen. Und falls ihr schon mal jemanden tippen gehört habt, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass sich nicht jedes Klack gleich anhört. Und da gibt es... Eine Studie? War das eine Studie, die wir gefunden hatten?
Also ich habe da das Dokument, also ein paar Leute haben in der Uni Berkeley, glaube ich, ja, genau, ein Programm geschrieben.
Wir haben ein Paper gefunden mit Tool, das praktisch genau das ausnutzt. Es nimmt die Tippgeräusche auf oder man nimmt die Tippgeräusche auf und es analysiert die Tippgeräusche. Jo. Und dann je nachdem, analysiert zum Beispiel Paare, die besonders häufig vorkommen, wie in Deutsch, was haben wir denn für ein paar?
EN zum Beispiel.
Ja, EN kommt ziemlich oft vor, IR vermutlich auch.
Ja,
ja genau. Und macht praktisch noch zusätzlich eine
Wörterbuch.
Wörterbuch, so eine Häufigkeitsanalyse drüber. Und kommt wohl so auf ein ganz gutes Ergebnis. Du hast dir das angesehen.
Also im Dokument oder in dem News-Teil stand drin, dass man... Ich glaube, zu grob 90% den Text wiederfindet, aber dazu muss man, also Eigentlich sind es irgendwie 60% gewesen. Es läuft ja so, man hat alle Tastenklacks aufgenommen. Jetzt versucht man sie eben den entsprechenden Buchstaben zuzuordnen, sodass es irgendwie Sinn gibt. Das macht eben, wie gesagt, diese Häufigkeitsanalyse. Zum Beispiel Klack, Klack kommt immer nebeneinander vor. Dann denkt man, okay, das wird ein EN sein oder so. Und damit hat man schon, damit soll man 60% kriegen. Und jetzt lässt man dann auch zusätzlich ein Wörterbuch drüber laufen, teilweise, um noch die restlichen 40% oder die unklaren Zeichen, wo man sich nicht sicher ist, noch irgendwie herauszufinden. Also man hat zum Beispiel ein Wort, ein Buchstabe fehlt noch, und dann geht man das Wörterbuch nach, ja, soll dann der Buchstabe sein, und so versucht man es noch irgendwie rauszurechnen. Dann kommt man dann, ja, auf rund 90% waren das. Wobei man sagen muss, dass das bei normalem Text funktioniert. Also gerade bei Passwörtern oder Texte eher zufällig ist oder komisch ist.
Und
Passwörtern,
keine, sag ich mal. Keine Wörter.
Richtig. Da fällt dann zum Beispiel die Wörterbuchvariante, das Wörterbuch, der Wörterbuchschritt aus, und die Häufigkeitsanalyse ist dann auch schlecht. Also gerade wenn man Passwörter mitnehmen will, kann man es eigentlich, ja, ist schwer. Aber man kann auch genug Samples aufnehmen. Das ist schon ganz angenehm, weil es reicht ein ganz normales Mikrofon dazu. Das heißt, man kann seinen einfach einen Rechner dazu nehmen. Man besorgt sich das Programm, wenn man es irgendwo findet. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob ich das Teil direkt gefunden habe.
Wir gucken mal und packen den Link dann irgendwie.
Und dann kann man es mal ausprobieren.
Von der Homepage.
Ja.
Was mir dazu noch eingefallen ist, als ich das so gehört habe, dass es das gibt, ist, aber da habe ich jetzt dummerweise keine genauen Informationen drüber. Aber ich habe gehört, als das war schon länger her, als ich zu studieren angefangen habe, über ein Projekt, glaube ich, war das, oder zumindest ein Proof of Concept beim SSH-Daemon, beziehungsweise beim SSH-Client. Ich tippe da ja irgendwie mein Passwort ein, oder beziehungsweise ich tippe da überhaupt irgendwas, und das Ganze läuft ja in Echtzeit. Also die Pakete werden losgeschickt, halt, wenn man getippt hat. So ein Paket pro Tastenanschlag ungefähr, also mindestens eins. Und der damit rumgespielt hat, der wollte versuchen, anhand von dem Abstand, in dem die Pakete, also er hat praktisch den Zeitraum zwischen den Paketen gemessen, und da irgendwie auf den Text zu kommen, der da getippt wurde, weil man tippt bestimmte Tasten schneller hintereinander als andere Tasten und so. Also auch über Textanalyse, Häufigkeitsanalyse und ähnliches, dann darüber eine SSH-Session mitlesen zu können. Das ist schon sehr freaky. Dummerweise habe ich das Projekt nicht mehr gefunden. Ich habe überhaupt keine Anhaltspunkte dazu gefunden. Ich habe was dazu gehört, aber ich weiß nicht mehr genau woher. Und wenn ihr es wisst, dann wäre es echt stark, wenn ihr anrufen würdet. Nämlich 0731 938 6209, oder ihr kommt einfach in den Chat, wenn ihr nicht so gern telefoniert, weil ihr zum Beispiel Angst habt, dass ihr abgehört werdet. ulm.cc.de/dev/radio, da findet ihr alle Informationen.
Aber die Angst davor, abgehört zu werden, ist nicht zum Lachen. Ich meine, seit ich hier bin, habe ich auch ständig das Gefühl, dass mir irgendjemand zuhört.
Ja, aber die Angst, abgehört zu werden, wenn man im Radio anruft, ist dann doch ein wenig unangebracht.
Ja, das stimmt. Also,
des Weiteren ist bei uns der IRC auch nicht verschlüsselt oder so, sondern der ist offen. Das heißt, da kann auch jeder mitlesen.
Das ist ja auch gut so. Wir wollen ja auch möglichst viele Leute da haben.
Kann auch jeder mitlesen.
Ja, genau. Also wenn ihr euch nicht zeigen wollt, dann dürft ihr ja auch mitlesen.
Richtig. Andere Möglichkeit, die Tasten mitzulesen, ist ein bisschen einfacher als Tippgeräusche und Tippeigenschaften analysieren. Das ist ein stinknormaler Keygrabber.
Ja, den gibt es als Software und Hardware. Als Hardware-Device. Kennt das mal, ihr könnt mal im Netz danach suchen. Da steckt man so zwischen Tastatur und Computer, und das liest halt alles mit, und man kann das dann später durch bestimmte Tastaturbefehle wieder zurückholen. Dann tippt das praktisch einem so in den Editor rein.
Ja, so ein süßer kleiner Stecker.
Das ist natürlich sehr stupide, sage ich jetzt mal.
Ja, aber es funktioniert.
Ja, es funktioniert gut. Und das ist
voll gemein.
Ja, es ist ziemlich fies. Also moralisch sehr, 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 sehr bedenklich, würde ich sagen.
Ja, Tippgeräusch hat wenigstens noch irgendwie ein Hack-Value in einer gewissen Weise. Aber das ist gemein, ein Keygrabber. Gibt es auch Softwares, Programme, die man installieren kann. Na gut, machen wir Musik.
This is Bliss Computer. Counting down from 3, 2, and 1. Thank you.
Da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Bei der Fredio.
Beim Chaos im Äther.
Ja, genau.
Der Chaos. Gut, wir haben noch einen Link zu der Sache bekommen, die Murks eben angesprochen hat. Dem SSH-Passwort bei anhand der Pakete mitlesen.
Und zwar von,
Moment. Flo Rolf war das.
Genau. Ja, er hat mir das gleich an den Kopf geworfen, so mit Google-Link. Ja, ich hätte es mit Google finden können, aber ich habe die falschen Suchbegriffe verwendet, fürchte ich.
Ich auch.
Ich habe nicht gesucht. Ja, des Weiteren habe ich dann jetzt noch zwei andere Links. Also das ist jetzt mit zwei anderen Links bei uns in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Die zwei anderen Links sind über das Mitlesen von Texten anhand des Tippens.
Der Geräusche, ja.
Ja, genau. Da sind wir jetzt mit drei neuen Links dabei. Ja.
Gut, okay. Wenn ihr Angst habt, dass jemand bei euch beim Tippen auf die Finger schaut oder zuhört oder sowas, dann bringt es nichts wirklich auch, bringt es nichts irgendwie den gestrickten Tastaturschoner von der Oma draufzulegen oder besonders leise zu tippen oder sowas.
Oh.
Weil es gibt noch genug andere Möglichkeiten, da Sachen aufzunehmen. Und zwar, der Computer ist ja ein elektronisches Gerät. Wie der Monitor und die Tastatur und der Drucker und all die anderen kleinen Geräte auch. Und diese strahlen ab. So die elektromagnetische Strahlung ist das, also auch bekannt unter dem Namen Elektrosmog.
Ja, der Drucker strahlt sogar noch akustisch ab.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, zum Beispiel Monitor ist ein gutes Beispiel. Gerade die Röhrenmonitore, die strahlen richtig gut ab. Und es ist eben möglich, anhand der Strahlung, die rauskommt, wie so Radiowellen ist das fast, eben das Bild wieder zu rekonstruieren. Und das klingt relativ unglaublich, aber wird doch irgendwie, da gab's, habe ich einige Sachen jetzt dann doch schon gefunden.
Naja, wir haben ein lustiges Projekt gefunden, ja, zum Thema Monitorabstrahlung. Jetzt mal elektromagnetisch. Also, ja, das ist ja alles elektromagnetisch. Okay, jetzt mal im nicht sichtbaren Bereich elektromagnetisch haben wir ein Projekt gefunden. Da hat jemand, da benutzt einer seinen Monitor als Radiosender. Der hat also ein Tool geschrieben, das stellt praktisch ein MP3 so auf dem Monitor dar, oder ein Wave-File oder ein Sound-File so auf dem Monitor dar, dass der im, in welchem Frequenzbereich?
Ja, das hängt von der Frequenz. Achso, das weiß ich nicht mehr. Ah, das weiß ich nicht mehr.
Okay, wir haben den Link dazu, den stellen wir online auf jeden, ja, Fall. Kann man das danach im Radio hören, die Musik?
Ja, es ist, glaube ich, amplitudenmoduliert oder so. Müsste dann AM sein.
Das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Beispiel dafür,
richtig,
was da so rumgestrahlt wird.
Also Radiostrahlung ist auch elektromagnetische Strahlung. Und man kann eben, wenn man druckt zum Beispiel, kann man Störungen im Radio hören, so Knacksen oder sowas, wenn man auf den richtigen Bändern ist. Und beim Monitor ist es eben auch so. Und der Monitor zeigt eben das Bild ganz schnell. Und dann hast du dieses, ich sag jetzt mal, dieses Knacksen ganz schnell in einer gewissen Weise. Und das kann sich sozusagen als Pfeifton äußern. Je nachdem, was du anzeigst und wie du dieses Knacksen dann machst, kannst du so halt dann in deinem Radio Störgeräusche erzeugen, die klingen in deinem Lieblingsfile.
Ja, ein bisschen blöde ist, dass wir euch da auch nicht arg viel mehr darüber berichten können, weil wir konnten das nicht testen, weil dummerweise ist, ich habe keinen Röhrenmonitor. Also da,
ich
wo
auch ich, nicht.
Ja, da, wo ich wohne, Da ist so eine Überleitung mit so Bahnschienen daneben und die machen einfach alles kaputt. Also Fernseher, Monitor, kann man vergessen. Alles, was eine Röhre hat, geht früher oder später drauf.
Ja, genau.
Deshalb, ja, wissen wir nicht genau, wie gut das funktioniert, aber ihr könnt das ja dann mal ausprobieren. Wir stellen den Link online.
Und wenn ihr es dann jetzt noch ausprobiert, dann könnt ihr uns gleich mal anrufen und sagen, wie gut es funktioniert und das am Telefon vielleicht sogar noch vorspielen.
Wenn ihr das wäre klasse. Wenn ihr uns das am Telefon vorspielen könntet, das wäre super,
oder? Ihr bekommt auch so viele Ubuntu-CDs, wie ihr wollt.
Was haben wir? Ach, zum Thema Monitor abstrahlen. Okay, jetzt mal im sichtbaren Bereich. Der Monitor strahlt ja auch im sichtbaren Bereich, nämlich das Bild, das ihr seht.
Ja, richtig.
Und da haben wir auch Erstaunliches gefunden.
Das hat mich auch sehr überrascht. Und zwar ich habe den Namen von dem Kerl vergessen, aber der hat auch mit diesen Strahlungen ein bisschen rumgespielt. Und zwar kann er das Bild von einem Monitor rekonstruieren, indem er die Wand fotografiert, auf die das Licht gefallen ist. Also, wenn man jetzt seinen Monitor vom Fenster wegdreht oder sowas und hat dann sein Passwort stehen oder irgendwas, eine E-Mail oder sowas oder irgendein Text, dann kann von draußen einer, oder wenn dann entsprechend gut die Verhältnisse sind, die Wand abfotografieren, wo eben dieses Licht, das blaue Licht vom Monitor dran ist und dann mit einem Foto-Multiplier hieß das Ding, das verstärken und Filter drüber laufen lassen und dann das Bild einigermaßen rekonstruieren. Und das ist sehr, sehr überraschend. Dass das funktioniert. Da habe ich auch dann einen Link auf die Seite, also wird Marcel gleich einen Link auf die Seite tun, wo er da seinen Bericht gemacht hat. Das ist ganz nett. Und dann gleich danach am besten noch eine andere optische Variante des Mitlesens. Und zwar ist das nicht direkt eine Abstrahlung, aber es passt ganz gut da rein. Und zwar das Flackern von Lämpchen. Man kann in einem Modem die Daten mitlesen, indem man das Flackern vom Statuslämpchen filmt.
Die Daten wirklich?
Mhm. Du kannst also den Status, also kannst einige, also weiß nicht genau, wie gut das geht, aber du kannst Informationen über das Gerät rausfinden, ziemlich viele. Und irgendwie ist es so, dass irgendwelche Chips oder ich weiß es nicht mehr genau,
haben wir da ein Projekt, hast du da einen Link dazu?
Da habe ich einen Link dazu, richtig.
den habe ich noch gar nicht gesehen.
Das soll ganz nett sein. Also, ob das jetzt beim Modem konkret funktioniert oder ob das jetzt, also wie real life die Situation ist, weiß ich nicht, aber es ist so, dass wenn das Modem bestimmte oder wenn das Gerät bestimmte Arbeiten macht, dann sind auch die Ströme anders und dementsprechend hat das Auswirkungen aufs Lämpchen. Und wenn du das Lämpchen eben dann so das Licht so reinkriegen kannst, kann man daraus wieder auf irgendwelche Daten schließen. Das ist auch krass. Zur elektromagnetischen Abstrahlung wollte ich noch was sagen, und zwar wie ich schon vorhin angedeutet habe, das macht nicht nur Monitore, das macht alles Mögliche eigentlich. Überall, wo Strom fließt und was nicht abgeschirmt ist. Also das sind Tastaturen auch und auch Drucker zum Beispiel. Nadeldrucker sind da vor allem ein tolles Beispiel. Da haben ein Freund von mir hat da mit seinen Kumpels da mal was gebastelt und zwar ist dem aufgefallen, dass wenn er mit seinem Nadeldrucker druckt, einen Text oder so, dass je nachdem welcher Buchstabe der Drucker gerade druckt, ich glaube es ging nach Buchstaben, unterschiedliche Störgeräusche im Radio, glaube ich, zu hören waren. Also die haben unterschiedliche Störungen damit wahrgenommen. Und dann haben sie eigentlich relativ einfach jetzt habe ich den Faden verloren? Ach ja, genau. Die Störgeräusche aufgezeichnet und konnten die dann relativ direkt wieder in Text umwandeln. Und so konnte man dann über den Raum hinaus hören, was der Drucker gedruckt hat. Und bei Nadeldrucker werden schon noch verwendet, wenn man jetzt irgendwie einwenden möchte. Die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Gerade bei Ärzten zum Beispiel.
Wo eigentlich alles, was einen Durchschlag braucht oder auch was Endlospapier braucht.
Ja.
Also genau. Ich kenne Endlospapier nur von Nadeldruckern, ehrlich gesagt. Aber es kann auch sein, dass es da was, da gibt es bestimmt auch was anderes. Aber so, ich kenne es halt nur so. Und alles, was Durchschläge braucht, braucht zwangsweise Nadeldrucker, weil man muss ja irgendwas draufhauen, darum heißt es ja auch Durchschlag. Ich meine, da muss irgendein Druck ausgeübt werden und ein Tintenstrahldrucker oder so ein Laserdrucker, die üben halt keinen Druck auf das Papier, die üben schon Druck auf das Papier aber nicht genau da, wo gedruckt wird.
Genau, das fand ich auch ganz nett, dass man auch ohne Hightech-Geräte dann solche kleinen Tests noch machen kann und selber mal ein bisschen mithören. Das ist ganz nett. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, merke ich gerade. diese, ich wollte zu den flackernden LEDs noch was sagen, zu den Lämpchen, die flackern.
Das funktioniert übrigens nicht bei DSL-Modems. Wir meinen damit schon die alten Akustik, also die alten, jetzt hätte ich bei akustisch gesagt, aber es ist ja irgendwie auch akustisch, warte mal. Naja, die alten Modems halt, ihr wisst schon, die vor DSL.
Ja. Das ist ja so, dass das, ich sag jetzt mal, Ströme oder was ich was, Einfluss auf die Lämpchen hatten. Und das ist bei anderen Geräten auch so, dass die zum Beispiel Einfluss auf andere Teile des Gerätes haben. Zum Beispiel, was auch gerne vorkommt, ist zum Beispiel, dass Informationen ins Stromnetz abgelassen werden. Also ich weiß jetzt dummerweise nicht genau, weil ich nicht genau recherchiert habe, wie groß die Möglichkeiten dazu sind. Aber sie müssten eigentlich existieren, dass der Monitor oder andere Geräte durch Induktion oder ähnliches eben ins Stromnetz abstrahlen, sage ich mal. Und man dann eben entsprechend an einer entsprechenden Stelle dann da auch die Daten wieder rausholen kann.
Der One fragt im Chat gerade, ob das dann auch bei Switches funktioniert. Aber zu Switches kommen wir gleich noch.
Da kommen wir dann noch. Da gibt es dann noch was zu erzählen, ja.
Genau. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik.
Ja.
Ist das okay, Mav?
Ja, also mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch gar nichts mehr ein, was ich da jetzt noch sagen könnte, außer dass Marcel bestimmt schon dabei ist, ein paar nette Links irgendwie online zu stellen.
Ja, zu also ich habe da jetzt mal wieder ein paar neue Links online gestellt. Ja. Ihr könnt ja schon mal schnuppern.
Das also
jetzt
dieses Strahlungszeug heißt, sagt dazu auch gern Tempest. Also Tempest ist irgendwie ein Codewort aus dem Militär.
Ja, und Tempest ist ein Standard. Eine Sammlung von Standards, die für zum Beispiel US-amerikanische Militärrechner Pflicht sind. Und das ist halt, dass die relativ strahlungsarm sind, also dass man da halt nicht mitlesen kann.
Ja, da gibt es dann wahrscheinlich so verschiedene Sachen wie den Raum abschirmen zum Beispiel, damit keine Strahlung rauskommt, weil man kann ja so eine Art faradayschen Käfig machen, indem man alles mit Ballplatten oder Metallplatten auslegt. Da habe ich im Internet...
Moment, ein Käfig, also das braucht schon Maschen. Sein. Also so ein faradayscher Käfig braucht Maschen.
Braucht Maschen?
Ja.
Also ich dachte, das reicht, wenn es ein Metallkühlschrank ist. Dass es dicht ist, aber das...
Bin mir nicht sicher.
Das weiß ich nicht.
Das recherchieren wir gleich noch.
Aber wir müssen
Musik nämlich jetzt Musik spielen. Thank you. Willkommen zurück. Ihr seid bei Def Radio, dem Chaos im Äther Ulm. Mef muss gerade ganz fürchterlich gehen.
Hallo.
Aber vielleicht liegt es an der Musik. Ich weiß nicht. Wir wollten euch nicht überfordern.
Ja, ein bisschen wenig geschlafen. Ich muss heute schon um 12 raus.
Ja, wir finden die Musik sehr angenehm.
Ja, ich auch.
Bei so einem nebligen Wetter wie hier in Ulm.
Der Nebelhauptstadt.
Ja, der Hauptstadt des Nebelreiches Ulm. Okay, es geht heute um Abhörmaßnahmen. Wir haben gerade schon ein bisschen geredet. Ja, wir waren bei elektronischer Datenverarbeitung und haben gerade ein bisschen geredet, wie man so vom Computer, den Computer ab, quasi direkt abhören kann, indem man seine Strahlung misst, die er emittiert. Und was wir jetzt ein bisschen unterschlagen haben, ist natürlich alles, was absichtlich strahlt, nämlich Funkkram, also Wavelan, Bluetooth, ja,
und Funktastatur, Funkmaus.
Ja, genau, dieses sonstige Funkkram, den lassen wir ein bisschen außen vor, weil über Funktastatur und Maus, da wissen wir einfach nicht genug drüber, um da drüber zu reden. Und über Wavelan und so, da wissen wir jede Menge, da könnten wir eine ganze Sendung füllen, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch selber schon, dass wir, wenn man das nicht verschlüsselt und so weiter und Web ist nicht sicher und so, also WEP und WPA verwenden und diese ganzen Geschichten, das hängt euch wahrscheinlich auch schon zum Hals raus, das könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr hören. Darum erzählen wir euch lieber noch ein paar interessante Sachen, nämlich über verkabelte Netze, was viele Leute nicht wissen.
Genau, denn es besteht auch in Netzwerken eben die Möglichkeiten, sehr angenehm mitzuhören und Mäuschen zu spielen.
Also im einfachsten Fall hat man halt zwei Computer mit einem Netzwerkkabel verbunden, mit so einem sogenannten Crossover-Kabel. Da gibt es nicht viel mitzuhören, weil das geht halt da. Ja gut, man könnte, wie die Kupferader, könnte man das Kabel natürlich anstechen und entsprechend. Gut, aber wir quälen keine Netzwerkkabel heute, sondern wir gucken uns das zweiteinfachste Netzwerk an. Das ist nämlich einfach mehrere Computer, drei oder so oder vier, mit einem Hub verbunden.
Nee, das einfachste wäre Token Ring, würde ich sagen.
Ja, es findet, das noch?
Ja, also ich kenne sie auf jeden Fall noch, also finde ich, das ist noch nicht so alt. Das sind einfach Netzwerkkabel, die haben am Ende quasi einen Terminator und am Anfang. Und
Moment mal, Token Ring ist ein geschlossener Kreis. Was du meinst, sind BNC-Kabel, das ist aber kein Token Ring-Netzwerk.
Da werden aber auch Token weitergetragen, oder?
Bin ich mir nicht sicher, also ich kenne unter Token Ring-Netzwerk.
Nee, ich glaube, das ist auch Ethernet.
Das okay, ist, dann bin ich am besten mal kurz leise und informiere mich.
Okay, ich fange jetzt mal, ich mache nochmal weiter mit meinen vier Rechnern und meinem Hub. Der Hub ist einfach so ein Gerät, da stöpselt man alle die Kabel ein und der macht halt dann Netzwerk.
Wie so ein Verteiler.
Und was er in Wirklichkeit macht ist, er schickt halt das, was er auf einem Port bekommt, also Port, das sind diese Buchsen, wo man die Stecker reinsteckt. Was er da bekommt, schickt er einfach an allen anderen Ports raus. Da muss er nicht sehr intelligent sein, der macht das halt einfach fest verdrahtet sozusagen. Ja, genau. Und so Routing funktioniert halt so, dass eine entsprechende Karte, also ein Client, wo das vorbeikommt eben, an den die Daten adressiert sind, es kommt ja bei allen vorbei, aber der entsprechende weiß eben, das ist für ihn und leitet das weiter und die anderen, die schmeißen das weg, die Daten.
Das Paket, ja.
Man kann jetzt seinem Rechner natürlich sagen, seiner Netzwerkkarte, die soll das nicht wegschmeißen, sie soll das halt auch mitlesen dann. Und das kann man machen, das ist der sogenannte Permissions Mode. In den kann man die Netzwerkkarte schalten. Das machen eigentlich so, wenn ihr irgendwie einen Sniffer habt oder so, einen Netzwerksniffer, dann macht er das schon automatisch. Man kann es auch von Hand in den Modus schalten. Aber auf jeden Fall bekommt ihr dann eben alle Pakete und könnt sämtlichen unverschlüsselten Verkehr eben mitlesen, der so über euer Netzwerk geht. Das ist den meisten Leuten bekannt.
Aber wobei auch immer wieder Leute trifft, die dazwischen nicht wissen, dass,
ja, gut,
dass ihre E-Mails,
ja, logisch,
nicht verschlüsselt sind oder dass man alles mitlesen kann.
Ja, ja, nee, ich meine jetzt unsere Netzwerkspezialisten.
Okay, ja, richtig.
das ist so, es kommt halt alles überall vorbei. So, jetzt gibt es da das halbwegs intelligentere Gerät, das ist der Switch. Ein Switch ist, äußerlich sieht das Ding aus wie ein Hub. Und es bedient sich auch wie ein Hub, also man steckt halt einfach seine Kabel ein und es fühlt sich auch eigentlich genauso an wie ein Hub, das heißt, das Netzwerk geht halt dann. Aber was es intern macht, es weiß, welche Netzwerkkarte an welchem Port, also das waren wie gesagt die Buchsen an dem Gerät, an dem Switch, welche Netzwerkkarte an welchem Port dranhängt, das geht über die MAC-Adresse, aber wir wollen gerade jetzt nicht so technisch werden in dieser Sendung. und schickt dann die entsprechenden Daten nur genau an dem Port raus, wo das halt auch hin muss und nicht an den anderen. Das heißt, die anderen können ihre Karten da schon so einstellen, dass sie praktisch alle Pakete mitlesen, aber sie bekommen halt vom Switchen die Pakete. Ja, das ist so ein Switch und den kann man natürlich austricksen. Und das wollten wir so ein bisschen erzählen, weil das viele Leute nicht wissen und ja, das ziemlich interessant ist. Das Ganze nennt sich ARP Poisoning. Das ist so der grobe Überbegriff.
Dazu sollte man vielleicht kurz sagen, was ARP ist. ARP ist ein Protokoll, das macht Folgendes. Und zwar ist es so, wie Markus schon gesagt hat, jede Netzwerkkarte hat so eine eigene Adresse, damit die Pakete wissen, also zu welcher Netzwerkkarte sie müssen. Und dann gibt es noch so diese IPs.
Ja, die kennt ja IP-Adressen, kennt ja, ihr wahrscheinlich
aus dem Internet, jeder braucht eine IP. Und eigentlich wissen, wenn ich jetzt einen Rechner mit der IP irgendwas 4 ansprechen will oder so, dann weiß ich dummerweise nicht, an welche Netzwerkkarte ich das jetzt schicken muss. Und deshalb gibt es ARP. Mit ARP fragt dann der Rechner, hallo, du, Netzwerk, welcher Rechner hat denn die IP, die mit 4 aufhört oder sowas? Und dann klärt das der Rechner, der die IP mit der 4 hat und sagt, hallo, ich habe die Netzwerkadresse so und so. Und dann kommt das Paket zurück und dann weiß dann meiner, ja, super, und schickt das dann genau in diese Netzwerkadresse.
Genau, und die anderen sagen einfach nichts. Und das Problem ist dabei ist jetzt, dass die meisten Rechner halt, auch Replies, also diese Antworten entgegennehmen, obwohl sie gar keine Frage geschickt haben. Also eigentlich bei allen Betriebssystemen, die wir so kennen, die machen das. Und da gibt es jetzt eben mehrere Ansatzmöglichkeiten. Also man kann entweder zum Beispiel, das ist das, ja, eine Denial-of-Service-Attacke auf das Netzwerk, indem man zum Beispiel sagt, der Router, das ist das Ding, das euch mit dem Internet verbindet quasi, der Router hat jetzt eine ganz andere
Hardware-Adresse,
genau. Und damit, also das behauptet man einfach. Es kam keine Anfrage, aber man schreibt das einfach so raus und die anderen denken, ach, ich habe ja nachgefragt. Es kam eine Antwort, also muss ich ja nachgefragt haben. Die prüfen das nicht nach. Und denken dann, er hat eine andere MAC-Adresse, schicken die ganzen Pakete dahin und es kommt halt ins Void, ins Nirvana. Und schwupps ist das ganze Netzwerk vom Internet abgetrennt. So, die zweite Möglichkeit ist sind Man-in-the-Middle-Attacken. Das heißt, A will zu B was schicken, macht eine ARP-Anfrage, beziehungsweise macht keine ARP. Ja gut, A schickt einfach zu B. Und ich als C antworte einfach mal A, huhu, ich bin jetzt B. Und zu B sage ich, huhu, ich bin jetzt A, also mit ARP. Und dann schickt A das eben zu mir und ich schicke das an B weiter. Und ihr denkt ja, ich wäre quasi A. Und so sitze ich praktisch in der Mitte und habe das umgeleitet. Das funktioniert jetzt auch durch Switches durch. Das heißt, ich habe die Daten einfach zu mir geleitet, durch den Switch durch, ohne dass es da irgendeine Möglichkeit gäbe, das zu verändern. Weil es im ARP-Protokoll nämlich keine Authentifizierung gibt.
Ja, der Switch, der ist ja quasi auch aufs ARP angewiesen, um zu wissen, wo es hinleiten muss.
Und ja, genau. Die ganzen Geräte, genau wie der Switch, beinhalten eine sogenannte ARP-Tabelle, wo eben drin steht, welche MAC-Adresse, welche IP-Adresse hat und eben beim Switchen an welchem Port die liegt. Das führt uns gleich zur dritten Angriffsvariante, nämlich Flooding, also dem
Fluten,
klassischen ARP-Poisoning. Ja, genau. Man behauptet, man schickt einfach ARP-Requests in rauer Menge rum und macht den ganzen ARP-Cache von dem Switch voll. Und irgendwann ist er voll und er kann sich nichts mehr merken. Was macht er, wenn er es voll ist und sich nicht mehr merken kann? Erst kommt auf den Switch drauf an. Also dumme Geräte machen sie schalten in den Hub-Modus. Was heißt dumme Geräte? Was soll er denn machen? Er kann ja nicht aufhören, irgendwie Daten zu verteilen. Das wäre wieder schlecht. Also gut, er schaltet also in den Modus, wo er einfach alles broadcastet, was ankommt, nämlich in den Hub-Modus. Und dann habe ich wieder einen Hub, einen einfachen, und kann natürlich wieder alles mitlesen.
Zu dem Mitlesen gibt es noch ein paar sehr, sehr schöne Programme, die sehr, sehr viele Features haben.
Ja, ich wollte noch kurz sagen, bevor wir auf ein paar Tools erwähnen, wollte ich noch kurz sagen, dass es da nicht viel gibt, was man dagegen tun kann, aber was halt so ein findiger Administrator macht, er installiert sich ein Programm, das ihm immer meldet, wenn sich irgendwas ändert, wenn eine IP-Adresse plötzlich eine andere MAC-Adresse hat oder ähnliches. Das Ganze nennt sich ARP Watch, und das ist eigentlich so momentan das Gängige, was wurde ja der aufmerksame Netzwerkadministrator bei sich laufen lässt. Und wenn er das hat, dann ist das auch sehr laut. Also wenn ihr so eine Attacke macht, dann werdet ihr hundertprozentig entdeckt, dem Admin, dem haut sein Upwatch um die Ohren einfach, muss man dazu sagen. Es ist unglaublich laut, wenn man sowas macht, wenn man einen aufmerksamen Admin hat. Ja, zu Tools. Tools gibt es da auch jede Menge, die das irgendwie ausnutzen. Ja, im Wesentlichen würde ich sagen, ist der Klassiker einfach Ettercap. Wolltest du dazu auch was sagen?
Nö, ich hätte was zu DSniff gesagt.
Naja, DSniff hat überhaupt nichts damit zu tun. DSniff ist ein Tool, das ist einfach das typische Script-Tool schlechthin, das einfach nur in einem Stream von Daten, die es irgendwie bekommt, zum Beispiel eben, weil die Karte im Permissions-Modus mitliest und da automatisiert Passwörter rausgräbt. Ihr könnt euch das mal anschauen. Damit könnt ihr testen, ob eure Verbindung wirklich alle verschlüsselt laufen. Genau, apt-get install dsniff oder euch irgendwie sonst wie besorgen, wenn ihr keine Distribution mit einem super Package Manager habt.
Beim dsniff da noch mehrere Tools dabei sind im Paket, das von Linux kennen.
Da gibt es nette Sachen dabei. Ansonsten mal nach Ettercap gucken oder was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, das lassen wir mal weg, das dritte, was ich da noch aufgeschrieben habe. ich würde sagen, weil wir mit der Zeit schon ein bisschen hinten dran sind und wir unbedingt noch was ein bisschen für Paranoia sorgen wollten, machen wir mal noch ein bisschen Musik. Muss gerade nur schauen. Okay, ja, da habe ich einen sehr netten Tipptune gefunden, den ich gestern zufällig gehört habe oder wir gestern zufällig gehört haben, als wir die Sendung vorbereitet haben auf CMusic.net. Und weil er uns so gefallen hat, haben wir ihn gleich mal in die Sendung mit eingebaut. Viel Spaß.
So, da sind wir wieder bei Dev Radio, der Chaos im Äther.
Ja, das Chaos im Äther.
Willkommen dem Chaos.
Ja, ich würde sagen, den Rest unserer Sendung, den werden wir jetzt mit Echelon füllen.
Ja, das darf natürlich nicht fehlen bei einer Abhörsendung.
Ja, um halt nochmal so ein bisschen die Paranoia wirklich zu schüren und euch mit einem schüttelnden Kopf aus der Sendung zu entlassen. So, erstmal, was ist Echelon überhaupt? Viele kennen es halt, aber niemand weiß es wirklich genau, weil da existieren so viele Fakten, so wenig Fakten und so viele Gerüchte.
Du Ferkel.
Nein, das ist der komische Stuhl hier.
Ja, der Stuhl.
Echelon ist ein riesengroßes Netzwerk und da hängen halt sehr viele Rechner drin, die eigentlich nur zur Spionage gedacht sind. Es war früher, also ursprünglich wurde es hingestellt, um halt zur Zeit des Kalten Krieges den Ostblock abzuhören. Da hatten wir auch einige in Deutschland, zum Beispiel eine hier in Bayern in Bad Aibling hatten wir eine stehen. Und die waren halt nach Osten ausgerichtet und haben halt gehört, was drüben so alles passiert. Aber irgendwann war halt der Kalte Krieg dann doch mal zu Ende und die wurden halt einfach stehen gelassen. Und waren dann halt offiziell da, um halt terroristische Verschwörungen zu erkennen und internationale große Drogengeschäfte aufzudecken und halt auch als internationaler Nachrichtendienst quasi gedacht. Aber die ganze Sache hat halt einfach einen Haken. Wir Deutschen sind nämlich einfach nicht dabei. Also dieser internationale Nachrichtendienst, der läuft dann halt zwischen der USA natürlich, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Australien, hatte ich die schon?
Nein.
Gut, also zwischen denen läuft er, das ist dieser sogenannte UKUSA-Pack, UKUSA. Und die haben halt wirklich überall Stationen, die haben Stationen in Japan, die haben Stationen in Deutschland. Und es wurde jetzt halt dann die Station in Bad Aibling 2004 geschlossen, weil die EU halt rausgefunden hat, dass das wirklich nur größtenteils zur Spionage im eigenen Land hier benutzt wird. Und dazu gibt es auch ein relativ böses Zitat von einem Ex-Boss des CIAs. Das kann ich jetzt mal vorlesen. Das ist die Aussage vom Ex-CIA-Chef James Woolsey im Wall Street Journal vom 17. März 2000. Er hatte halt dort die Spionage zugegeben und meinte, dass das halt darin begründet sei, dass europäische Firmen halt bestechen würden, um eigene Vorteile und Aufträge zu realisieren. Und das müsste ja halt irgendwie ausgeglichen werden, den Unternehmen im eigenen Land halt ein bisschen Möglichkeit zurückgegeben werden, um halt konkurrieren zu können, weil die USA steht ja wirtschaftlich so unglaublich schlecht da. Und ja.
Hört.
Und deswegen sei es ja wohl völlig legitim, dass sie so ein bisschen spionieren würden. Ja, sah die EU anders. Bad Aibling wurde geschlossen. Aber wie man halt so die Bürokratie hier kennt, der linke Arm weiß nichts vom Rechten. Es wurde im gleichen Jahr noch eine neue Abhörstation bei Darmstadt aufgebaut, die dann bestimmt nur der internationalen Terrorbekämpfung dient.
Was hören denn die Abhörstationen so ab?
Ja, die lauschen beim Satellitenverkehr, beim Mikrowellenverkehr. Also Mikrowellen wäre ja, haben wir ja auch eben genug zu besprochen, was da alles so drüber läuft.
Ja, so Pizza-Protokoll.
Pizza?
Nein, Entschuldigung.
WLAN zum Beispiel ist Mikrowelle.
Ja.
Ja, stimmt.
Dann, 2,5 GHz. Radio müsste ja auch Mikrowelle sein.
Nee.
Nicht?
Nee.
Ultra. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich das ist.
Megahertz.
Ja, okay, stimmt.
102,2, also bitte.
Ja. Ja, Mobilfunk und Glasfaserkommunikation, hören die ab?
Kein Kommerz auf Megahertz.
Hört.
Ja, verwaltet ist dieses ganze Organ von der NSA. Und ja, was die halt machen, ist, diesen ganzen Informationsfluss, den die aufnehmen, der wirklich nicht wenig ist, den speichern die und filtern ihn. Also speichern halt so gut es geht. Also ich habe da halt so ein bisschen rumgestöbert und habe da unglaubliche Größenangaben gefunden, was da halt so gespeichert werden muss. So von wegen, dass da halt in einem Tag irgendwie ein Petabyte oder so zustande käme. Und da gehen aber die Spekulationen ganz wild umher, weil da weiß halt einfach niemand Bescheid. Weil da gibt es halt einfach keine offiziellen Stellen, die sagen, ja, wir haben so viel. Ja, ist ja nicht gerade wenig, ne?
Nee.
Und es wird halt gefiltert nach Nummern, Wörtern, Sätzen, aber auch nach, ja?
Ja, zu den Sätzen, da gab es ja mal diese Leute, die in ihre E-Mails so ganze Anhänge mit Bomben, Terror und weiß ich was in solchen Worten gemacht haben, um das Echolon irgendwie zu belasten. Aber ich glaube,
das war mal so ein Trend im Internet allgemein.
Ja. Ja, da kann ich gleich auch noch zwei, drei Worte zu sagen, wenn die Zeit reicht.
Für zwei, drei Worte, ja.
Ja, also die filtern halt nach Stimmen, nach Worten, Sätzen, aber auch nach Stimmen und sogar Stimmlagen. Also das soll wohl ein sehr ausgeklügeltes System sein. Das System, das heißt Memex, ist von der Memex Limited, irgendeine Firma, die halt nur solche Systeme eigentlich macht. Also die hat halt das System für das Echolon gemacht. Und das System für die britische Polizei, das heißt Krimint. Ja, und in Deutschland haben wir jetzt momentan halt, wir haben die Stellung in Bad Aibling bis 2004 gehabt. Dann in Bremerhaven und bei Darmstadt. Ja, und das System ist eigentlich nur, dass wirklich Querverweise gesucht werden zwischen verschiedenen Datenbanken. Die werden halt mit Wörterbüchern gespeist. Und das ist wirklich so viel, dass halt auch jeweils einzelne Netzwerke wirklich aufgebaut sind, nur um die Wörterbücher zu verwalten. Also man muss sich halt wirklich vorstellen, in welchen Größenangaben das da alles läuft. Was da, also das ist halt wirklich wirklich groß angelegte Abhöraktion auf alle. Also da ist Paranoidität wirklich angebracht.
Ja.
Und da gab es halt auch dieses Projekt, was wir gerade eben erwähnt haben, da haben Leute Listen zusammengestellt mit Triggerwörtern, so 1700 Triggerwörter oder so, und dann wurden halt die Leute angehalten, das halt an alle ihre Freunde zu schicken und denen zu sagen, sie sollen es auch weiterschicken, damit halt im Echelon wirklich die Leitungen heiß laufen.
Wobei es auch Leute gibt, die andere Maßnahmen ergreifen, um sich vor solchen Abhördingern zu schützen. Da gab es dann auch einen Link, da haben wir ein Bild auf unserer Homepage von einem Kerl, der seinen Wohnraum komplett abgeschirmt hat und auch ja nichts nach außen drehen
alles
kann.
Alles mit Alufolie eingewickelt.
Das seht ihr direkt auf unserer Homepage. Wenn ihr mal auf das Bild klickt,
kommt
das ist nicht zu übersehen.
Kommt so eine Fotogalerie mit ungefähr 35 Bildern. Er hat sogar die Bücher in Alufolie eingebunden.
Der Webserver ist ein bisschen langsam und läuft irgendwie auf Port 8090. Das ist auch sehr suspekt.
Ja, genau.
Okay,
ja, ich denke, jetzt haben wir schon einiges gesagt und können jetzt dann zum Ende kommen.
Marcel?
Bist du noch was ganz Wichtiges loswerden?
Nee, also
Freunde, eigentlich Bekannte grüßen oder so?
Alle, die mich kennen
und lieb haben. Nein, aber wir müssen noch jemanden erwähnen. Und zwar, wir haben eine E-Mail gekriegt. Kleinen Moment. Genau, es gibt nämlich irgendwie eine neue BSD-User Group in Ulm. Und zwar treffen die sich wohl ab dem 24.11. um 19 Uhr, Moment. Ja, genau, das ist richtig. Im Café Wintergarten, das ist gegenüber vom Theater.
Da, wo es
WLAN gibt. Wollte Mav, glaube ich, gerade sagen.
Ja. Hust, hust.
Genau, die Homepage oder die angehende Homepage von dieser neuen Usergroup, die ist www.u-bus.de. Genau, ich muss gerade so ein bisschen schielen, weil mein Notebook, der Lüfter ist nämlich angegangen und ist unglaublich laut, deshalb muss er ganz weit wegstehen vom Mikro. Ja, genau, da könnt ihr einfach euch Informationen holen und schaut auch mal vorbei, wenn ihr irgendwie BSD mögt und interessiert seid oder es lernen möchtet. Oder wie auch immer. Also BSD ist ein Betriebssystem. Für die, die es nicht wissen, ist ein Unix.
Ja, alternativ, wo wir uns auch mal drüber freuen, ist, wenn ihr am Montag vorbeischaut, bei uns. Das ist, da läuft entweder der Montagstreff vom CCC im Café Einstein in der Uni. Oder diesen Montag ist Seminar.
Ja, es geht, glaube ich, um
Informationstheorie.
Informationstheorie, genau, von Alex und Fia. Genau. Ja. Kommt vorbei.
Wird lustig.
Chattet mit uns ein bisschen in Real Life. Ansonsten sagen wir Tschüss für heute. Einen schönen Sonntag noch. Und die Aufzeichnungen und die Links und alles, was noch fehlt, so Playlist und so, findet ihr dann danach gleich auf unserer Homepage. Tschüss.
Social engineering will get you nothing else does.
Done.